Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Die Predigt, die ich heute Morgen hier halten möchte, die ist schon einige Zeit vorbereitet und lag in der Ablage. Und zwar, sie war vorbereitet für das Pfingstfest. Und wie einige unter euch wissen, kam ich ja dann ins Krankenhaus und konnte den Gottesdienst zu Pfingsten hier nicht besuchen. Aber ich dachte, es schadet nichts, wir können diese Predigt dennoch hören. Pfingsten kann nicht genug sein in der Gemeinde Jesu Christi. Ja, ich möchte heute Morgen über den Heiligen Geist als Person sprechen. Der Heilige Geist als Person ist sehr umstritten in der Gemeinde. Die einen Gemeinden sind ganz dafür und erwarten Großes vom Heiligen Geist. Und andere Gemeinden gibt es wiederum, die sagen nicht Nein zum Heiligen Geist, aber sie sind vorsichtig, um es mal so auszudrücken, was den Geist und seine Gaben angeht. In christlichen Kreisen, da stellen sich Menschen den Heiligen Geist oft vor als eine Art Energie, als eine Kraft, als einen unpersönlichen Einfluss. Und die Frage für mich ist er das wirklich? Ich persönlich glaube, dass die Bibel ein anderes Bild vom Heiligen Geist zeichnet. Sie lehrt uns nämlich sehr klar, dass der Heilige Geist eine Person ist. Eine Person, die oft zu wenig Beachtung in der Gemeinde findet. Und eine Person, die in einer engen Beziehung zu Gott, dem Vater und zu Gott, dem Sohn steht. Damit ist er eben nicht eine Art Kraft oder Energie, sondern ja, er hat Kraft. Er hat eine Kraft, die unwahrscheinlich stark ist und die er uns zur Verfügung stellen will. Ja, das ist so, aber er ist nicht Kraft, sondern er hat eine Kraft. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Das allererste, was hier auffällt in diesem Vers, ist die erste Hälfte. Ihr werdet Kraft empfangen, das ist ein Versprechen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ist er das? Das ist die Frage, die jeder Einzelne sich immer wieder stellen muss. Ist er das? Ist er in mein Leben gekommen und auf meinem Leben, sodass ich seine Kraft empfangen kann? Und wenn ich diese Kraft empfange, wenn ich sage, ja, der Heilige Geist ist in mir und auf mir und mit mir, dann ist das andere eigentlich selbstverständlich. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und da haben wir Gläubigen oft ein Problem. Nämlich ein Problem der Gestalt, dass wir das nicht im Glauben in Anspruch nehmen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Und was sind wir? Wir sind nicht seine Zeugen. Und ihr Lieben, ich rede nicht von euch, sondern ich rede von mir. Vielleicht auch von euch. Versteht ihr? Wir dürfen es im Glauben annehmen. Ich habe Kraft. Die Kraft ist mit mir. Und die Kraft begleitet mich, wenn ich meinen Mund aufmache, um von Jesus zu reden. Ein anderer Vers ist Römer Kapitel 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zunächst einmal wird uns doch in diesem Vers gezeigt, mit was für einem Gott wir es zu tun haben. Nämlich mit dem Gott der Hoffnung. Und dieser Gott der Hoffnung, er will uns Frieden und Freude schenken. Frieden, dieses große, gewaltige Wort, dieses Shalom, der Friede, der in jeden Bereich unseres Lebens einziehen darf. So weit, so gut. Aber dann lesen wir weiter, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wiederum, wir dürfen es im Glauben in Anspruch nehmen, dass dieser Friede und diese Freude in unserem Leben pulsiert. Und dass wir Friedensstifter sind und Segensträger des Friedens. Ich möchte an dieser Stelle heute Morgen noch auf eine Besonderheit in der Heiligen Schrift hinweisen, die eigentlich ich persönlich noch nie in einer öffentlichen Predigt gehört habe. Im griechischen Originaltext, dem sogenannten Koine-Text, da steht für den Heiligen Geist ein sächliches Wort. Also es heißt eigentlich nicht der Heilige Geist, sondern es heißt das Heilige Geist. Uns tut das weh, wenn wir das so in den Ohren hören, weil das ist nicht gemäß der deutschen Sprache. Wir sagen der Heilige Geist. Aber jetzt macht der Heilige Geist etwas, das er eigentlich, ja, man könnte sagen, nicht tun sollte oder dass wir von ihm nicht gewohnt sind. Nämlich er durchbricht die grammatikalischen Regeln der damaligen Zeit und schenkt dem Heiligen Geist ein männliches Fürwort. Also er sagt, das Heilige Geist, er wirkt. Er müsste eigentlich sagen, es wirkt. Um das an einem Beispiel deutlich zu machen. Wir sagen, das Auto steht auf dem Parkplatz. Okay, das Auto steht auf dem Parkplatz. Und jetzt sagen wir als nächstes vielleicht, es fährt heute Nachmittag oder der Besitzer fährt es heute Nachmittag weg. Aber hier sagt der Heilige Geist, er fährt es heute Nachmittag weg. Ich hoffe, dass das jeder verstanden hat. Was ich damit sagen will ist, wir sehen zum Beispiel bei Johannes Kapitel 16 in den Versen 7 und 8 und 13 und 14 und in weiteren Stellen dieses Phänomen. Damit bringt die Schrift eigentlich sehr deutlich zum Ausdruck, dass der Heilige Geist keine Sache ist, sondern er ist eine Person. Er ist eine Person. Er ist nicht die Kraft, wie ich das oft in der Gemeinde Jesu gehört habe. Nein, er ist eine Person, der Kraft hat und der mir diese Kraft gibt. Aber er ist eine Person. Und das Erste, was ich heute Morgen sagen möchte, ist, er handelt wie eine Person. Die Handlungen, die ihm zugeschrieben werden, können nur von einer Person ausgehen. Sie können eben nicht das Werk einer Kraft oder einer unpersönlichen Energie sein. In Johannes Kapitel 14, Vers 26, da lesen wir, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern im Hinblick auf Jesus. Und wenn ich an dieses Wort lehren denke, dann denke ich als erstes an die Schule. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Lehren, das verbinde ich mit Schule. Ob es die Lehrerin war oder der Lehrer, sie haben mich gelehrt. Die ersten Zeichen, wie man schreibt, die ersten Rechnungen in der Mathematik, das alles ist mir gelehrt worden von meinem Lehrer. Aber nicht von einem Ding, nicht von einer Sache, noch nicht einmal von einem Computer, sondern von einer lebendigen Person. Und der Heilige Geist ist solch eine Person, die mich lehren will, im Hinblick auf Jesus im Besonderen. Und euch an alles erinnern? Das Wort erinnern löst bei mir ein zweites aus, nämlich die Eltern. Die Eltern, die mich so oft erinnert haben, bevor ich zur Schule gegangen bin, vergiss dein Pausenbrot nicht. Wenn ich von der Schule gekommen bin und raus wollte zum Spielen, dann haben sie gesagt, aber vergiss deine Hausaufgaben nicht. Als erstes die Hausaufgaben und dann das Spiel. Der Heilige Geist will uns erinnern als Person. Keine Sache hat mich an irgendetwas erinnert, sondern es war immer mein Vater oder meine Mutter. In Johannes Kapitel 15, Vers 26, da lesen wir, wenn der Beistand gekommen ist, so wird der von mir zeugen. Der Beistand, nämlich der Heilige Geist, wird zeugen von Jesus Christus. Wisst ihr, wenn jemand als Zeuge vor Gericht erscheint, dann erwartet man von ihm eine einzige Sache. Und diese Sache ist Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit. Das, was er gesehen hat, das, was er gehört hat, das soll er genauso treu wiedergeben. Und genau das macht der Heilige Geist im Hinblick auf Jesus. Es gibt kein Ding in dieser Welt. Es gibt keine unpersönliche Kraft oder keine Energie oder sonst was, was wir nennen könnten, die uns erinnert im Hinblick auf das, was Jesus getan hat oder davon Zeugnis gibt. Und wenn wir Kapitel 16, Vers 8 ansehen, und wenn er gekommen ist, dann wird er die Welt überführen von Sünde. Ihr Lieben, das ist der Knackpunkt, so möchte ich es sagen, wenn wir im Gespräch sind mit Menschen über das Evangelium. Der Heilige Geist will das Wort Gottes gebrauchen, um den anderen deutlich zu machen, was seine spezielle Sünde ist, die er vor Jesus ablegen darf. Und dazu braucht es das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist letztlich wie ein Spiegel, in den die Menschen schauen und genau erkennen, das ist meins. Und der andere sagt, Nicht er sagt, er denkt sich's, das ist meins. Wir wissen doch ganz genau, wo unsere Bremsklötze sind. Wir wissen es ganz genau. Und der Heilige Geist, er will die Welt überführen und die Welt besteht aus Menschen, also will er die Menschen überführen von Sünde. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass heute sehr wenig über Sünde gesprochen wird. Leider. Aber die Sünde gehört dazu. Die Sünde gehört dazu, zu unserem Leben. Wir wollen sie nicht. Wir brauchen sie auch nicht. Aber der alte Adam, der muckt immer wieder auf und macht sich bemerkbar und stellt sich in den Mittelpunkt. Und dann kommt alles Alte zum Vorschein. Und oftmals dann, wenn wir es nähren. Die Frage ist immer, mit was nährst du dich? In Kapitel 16, Vers 13 sagt der Herr, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Auch so ein Wort, das eigentlich nur bewältigt werden kann durch eine Person. Und schließlich in Apostelgeschichte 8, 29 und Kapitel 13, Vers 2, da heißt es, der Geist aber sprach zu Philippus. Oder 13, 2, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Nun müssen wir Acht geben an dieser Stelle. Was bedeutet dieses Er sprach? Hat da jemand etwas akustisch gehört? Hat da jemand etwas in seinem Herzen gehört? Hat da jemand irgendetwas sich in seinem Kopf ausgedacht? In dem Fall Philippus? Damals gab es noch nicht das Neue Testament. Das Alte Testament ja, aber das Neue vielleicht teilweise. Ein Evangelium, vielleicht ein Brief von Paulus. Das hat es gegeben. Aber wir wissen nicht, ob hier der Philippus ganz speziell eine Akustik gehört hat. Worte, die deutlich und klar waren. Oder ob es aus dem Alten Testament heraus zu ihm gesprochen hat, wie es bei uns der Fall ist in der stillen Zeit. Wir wissen es nicht. Ich persönlich halte daran fest, dass der Heilige Geist zu uns sprechen kann. Wir haben heute sein Wort und deswegen spricht er zu mir als allererstes durch sein Wort. Durch sein Wort. Und wenn der Heilige Geist meint, er muss darüber hinaus auch zu mir sprechen, dann gilt ein Satz der Heiligen Schrift, den ich mir immer gemerkt habe. Prüfet alles und das Gute behaltet. Nicht, da kann ja jeder kommen und am Sonntagmorgen zu mir sagen, der Geist hat zu mir gesprochen. Er hat mir für dein Leben das und das gesagt. Da ist Tür und Tor offen für jegliche Manipulation. Und das will ich in meinem Leben nicht zulassen, sondern ich will geprägt sein von diesem Wort und letztlich von nichts anderem. Ich denke, wir sehen, das Zeugnis der Schrift ist überwältigend dafür, dass der Heilige Geist handelt. Er öffnet Augen, er leitet Menschen, er beruft zum Dienst, er sendet, er spricht, er ist Zeuge, er tröstet und vieles, vieles andere mehr. Ich denke, ein persönliches Bibelstudium zeigt letztlich die Fülle weiterer Schriftstellen auf, dass der Heilige Geist wie eine Person handelt. Aber er handelt nicht nur wie eine Person, sondern er kann auch behandelt werden wie eine Person. Auch das zeigt die Schrift uns auf. Wenn wir die nachfolgenden Bibelzitate betrachten, dann muss eigentlich dem Letzten unter uns unmissverständlich klar sein, dass es sich beim Heiligen Geist voll und ganz um eine Person handelt. Bloße Energie oder Kraft oder was noch genannt werden mag, das kann von uns Menschen nicht behandelt werden. Das geht einfach nicht. Wir können ihn zum Beispiel lästern. Wir können den Heiligen Geist lästern. In Matthäus 12, 31, da steht aber, die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Was ist eigentlich dieses Wort lästern? Jemand schlecht machen, jemand verhöhnen, jemand verspotten, abfällig über die Person reden mit einem Unterton der Boshaftigkeit. Und wenn wir so über andere Menschen reden, dann kann der Heilige Geist das nicht vergeben. Ihr Lieben, wir Christen, wir tun das eigentlich nicht. Wer es jedenfalls macht, ich habe das auf der Arbeit jeden Tag neu erlebt. Wer das macht, sind die Menschen der Welt. Immer und immer wieder, sie scheuen sich nicht. Wir können noch etwas anderes mit dem Heiligen Geist machen. Wir können ihn belügen. Warum hat er Satan dein Herz erfüllt, heißt es in Apostelgeschichte 5,3, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast. Eine einfache Sache. Aber hier hat jemand gelogen. Die Lüge kommt vom Satan. Er ist der Vater der Lüge. Wenn er den Mund aufmacht, dann kann er nichts anderes machen als lügen. Er sagt niemals die Wahrheit. Und wenn er die Wahrheit sagt, Matthäus 4, dann mit einer negativen Absicht. Aber dahinter steht immer Lüge. Immer Lüge. Und deswegen, wir dürfen einfach nicht lügen. Unsere Schwester im Glauben nicht belügen, unseren Bruder nicht, die Ehefrau nicht, den Ehemann nicht. Wir dürfen nicht lügen. Und deswegen sollten wir es tunlichst vermeiden. Apostelgeschichte 5,9 spricht von einer anderen Behandlung des Heiligen Geistes, indem sie sagt, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen, den Geist des Herrn zu prüfen, ob das wohl so ist, wie er es sagt. Das brauchen wir nicht. Der Heilige Geist steht zu dem, was er gesagt hat. Er steht zu seinem Wort. In Apostelgeschichte 7,51, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Widerspruch leisten, dagegen sein, das Ganze verzögern wollen oder nicht tun wollen, was der Heilige Geist so deutlich mir in der stillen Zeit vor die Augen geführt hat. Und ich bin dagegen. Das mache ich nicht. Ich will das nicht. Wollen wir vorsichtig sein mit solch einer Einstellung? Sie passt nicht zu Menschen, die den Heiligen Geist in sich wohnen haben. Und dann die klassische Stelle, wie der Heilige Geist behandelt wird, steht in Epheser Kapitel 4, Vers 30. Und betrübet nicht den Heiligen Geist. Spüren wir etwas von der Persönlichkeit des Heiligen Geistes hier durch? Ich spüre es. Der Heilige Geist hat Gefühle. Er hat Gefühle. Und auf die müssen wir Rücksicht nehmen. Und Hebräer 10, 29, wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Geist der Gnade geschmäht hat. Der den Geist der Gnade beleidigt hat. Der ihn verachtet hat. Der ihn verhöhnt hat. Und anderes mehr. Das muss unsere Sorge sein, wenn wir mit Menschen über Jesus ins Gespräch kommen. Dass wir alles tun, was möglich ist, dass wir mit Freundlichkeit, mit Lieblichkeit das Wort Gottes ihm in sanfter Weise sagen, damit er doch nicht diese Gnade verschmäht. Es geht um die Ewigkeit des betreffenden Menschen. Und seht den Heiligen Geist so zu behandeln, wie ich es gerade gelesen habe, wie es die Bibel an manchen Stellen aufzeigt, das zieht eben Konsequenzen nach sich. Wir müssen eines bedenken an dieser Stelle, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben. Und das gilt auch für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist die dritte Person der Dreieinigkeit, die manchmal bei uns etwas weniger beachtet wird. Aber er ist da. Und er ist eine Person. Und nicht nur, dass er handelt wie eine Person und dass wir ihn behandeln können wie eine Person, sondern er besitzt auch die wesentlichen Eigenschaften einer Person. Wenn wir sagen, dass der Heilige Geist eine Person ist, dann verstehen wir Menschen oft darüber, dass er Augen hat, dass er eine Nase hat, dass er Hände hat, Füße hat, Ohren hat und dergleichen Dinge mehr. Aber das sind nicht die Kennzeichen einer Persönlichkeit. Das sind die Merkmale einer Körperlichkeit, aber nicht einer Person. Es sind Menschen auf die Welt gekommen ohne Ärmel und ohne Hände. Und andere haben nicht nur keine Hände und Arme gehabt, sondern auch keine Füße und keine Beine. Die haben nur einen Torso gehabt und obendrauf einen Kopf. Aber es waren Personen. Personen. Die Kennzeichen oder Eigenschaften einer Persönlichkeit sind andere, nämlich das Denken, das Fühlen und auch das Wollen. Jedes Lebewesen, welches denkt, welches fühlt und will, ist eine Person. Ob es nun einen Körper hat oder nicht, es ist immer eine Person. Deswegen Affen sind nicht Personen, sie sind Tiere. Und sie denken auch nicht, sondern, das würde uns ein Biologe erklären können, sind gesteuert von Trieben, beziehungsweise von dem, wie es die Horde ihnen vorgemacht hat. Jedes Lebewesen, welches denkt, fühlt und will, ist eine Person. Bedenken wir heute Morgen einmal Folgendes. Wenn unser irdisches Leben zu Ende ist, ehe der Herr wiedergekommen ist, dann werden wir vorübergehend ja keinen Körper mehr haben. Nicht, wir werden im Grab liegen. Die Bibel sagt uns in 2. Korinther 5, 8, wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Aber selbst wenn wir ausheimisch, also außerhalb unseres Körpers sind, dann werden wir niemals als Personen aufhören zu existieren. Niemals. Wir werden in alle Ewigkeit eine Person sein. So werden auch dem Heiligen Geist die Eigenschaften einer Person zugeschrieben. Er denkt, er fühlt und er will. Römer 8, 27, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Der die Herzen erforscht, ist Gott. Und er weiß ganz genau, womit der Geist Gottes beschäftigt ist. Manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, da komme ich ins Gebet und mir fehlen die Worte. Ich habe keine Worte. Ich habe eine schwere Last, aber ich finde keine Worte dazu. Und dann darf ich wissen, laut der Schrift, dass der Heilige Geist mich vertritt mit unaussprechlichen Seufzern. Diese unaussprechlichen Seufzern, die versteht Gott. Die versteht er sehr gut, weil er weiß, was der Sinn, was die Gedanken des Geistes sind. 2. Korinther 2,11, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wenn du wirklich mit einem Menschen im Gespräch über Jesus bist, dann vertraue darauf, dass der Geist Gottes mit diesem Menschen innerlich redet. Aber du musst eines benutzen, das Wort. Das Wort. Wenn du das Wort benutzt, dann besteht die Chance, dass ein Mensch wiedergeboren wird durch den Heiligen Geist, sagt der zweite Petrusbrief? Oder kommen wir zum Fühlen? Ich habe mich so gefreut über diese Stelle in Römer Kapitel 15, Vers 30. Ich habe sie schon lange nicht mehr gelesen. Da steht, ich ermahne euch aber. Und dann heißt es, durch die Liebe des Geistes. Wer hat einmal von der Liebe des Geistes gehört? Also ich schon lange nicht mehr. Ich meine in einer Predigt, dass der Geist uns lieb hat. Aber beim Heiligen Geist ist das so. Er hat Gefühle, unter anderem Liebe. Er liebt uns Menschen. Und Epheser 4,30 habe ich schon genannt, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, dass wenn der Heilige Geist betrübt wird, dann zieht er sich zurück. Dann wird er still in unserem Leben. Warum? Weil irgendetwas die Verbindung zu ihm blockiert. Jesaja Kapitel 59, Vers 2 sagt, dass es die Sünden sind, die das Angesicht Gottes vor uns verbergen. Und schließlich das Wollen, Apostelgeschichte 16, 6 bis 7, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, fuhren sie dahin und dorthin, heißt es, und dann, und der Herr Jesus erlaubte es, Entschuldigung, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Der Heilige Geist, merken wir hier, trifft eine Entscheidung. Sie wollten nach Mysien, wollten dort missionieren, aber der Geist ließ es ihnen nicht zu. Hat eine Barriere aufgebaut und sie gingen nach Bithynien. Kann man dort nachlesen. Und schließlich 1. Korinther 2,11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Ja, der Heilige Geist ist souverän. Er verteilt die Gaben, wie er will, nicht wie wir denken. Herr, du hättest mir auch eine schöne Singstimme geben können. Nein, hat er vielleicht nicht gemacht. Unser Bibelschuldirektor sagte einmal, der Heilige Geist ist da an mir vorbeigegangen, ich kann nur röhren wie ein Hirsch. Und genau so war es auch. Er ist hier souverän in seiner Entscheidung. Nun gibt es noch die Behauptung, die Lehre von der Persönlichkeit des Heiligen Geistes gebe es zwar im Neuen Testament, aber im Alten Testament sei sie nicht zu belegen. Aber das widerlegt wiederum die Heilige Schrift mit Nehemia 9,20. Und deinen guten Geist hast du gegeben, um sie, das Volk Israel, zu unterweisen. Der Heilige Geist hat das Volk Israel im Alten Testament unterwiesen und sich da als Person gezeigt. Das hat bedeutet, der Heilige Geist hatte Intelligenz. Er hat Dinge erklären können und es hat ihn befähigt, Menschen zu lehren. Das ist nichts Neues. Vergleichen wir Johannes 14, 26. Es zeigt aber, dass die Lehre von der Persönlichkeit des Heiligen Geistes auch im Alten Testament vorhanden ist. Um es zusammenzufassen, der Heilige Geist ist und bleibt eine Person. Er handelt wie eine Person. Und wenn ich auch keine Bibelstelle genannt habe, dann richtet er seine Scheinwerfer immer auf Jesus. Jesus, das ist sein Thema. Aber er hat andere Dinge, die er handelt. Er handelt wie eine Person, er wird behandelt wie eine Person und er hat die Eigenschaften einer Person. Rechnen wir in unserem Leben viel mehr mit dem Heiligen Geist. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du davon gesprochen hast, dass der Heilige Geist nach dir kommen wird. Und heute ist er da. Und Herr, wir haben ihn in der Vergangenheit vielleicht zu wenig beachtet in unserem Leben. Wir wollen da mehr daran denken, ihn mehr mit hineinnehmen in unser Leben und vor allem auch seine Kraft nutzen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen über dich. Danke. Danke für diese Lehre des Heiligen Geistes, dass er eine Person ist. In deinem Namen, Herr. Amen.